Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Katharina Peetz, herzlich willkommen. Macht, Öl und Wasser, das sind die Schlagworte der heutigen Sendung. Wir sprechen über die Entscheidung im UN-Sicherheitsrat zum Status der Westsahara. Außerdem schauen wir nach Madagaskar und fragen, wie es dort nach dem Putsch weitergeht. Und wir hören Reportagen zum Wassermangel in Vietnam und dem Ölrausch in Guyana. Schön, dass Sie dabei sind. Wem gehört die Westsahara? Diese kurze Frage birgt enormen politischen Sprengstoff. Und das seit 50 Jahren. Damals annektierte Marokko die Westsahara im Nordwesten des afrikanischen Kontinents. Seitdem stehen Marokko und die von Algerien unterstützte bewaffnete Unabhängigkeitsbewegung Polisario im Konflikt miteinander. Bis 1991 führten sie Krieg. Seitdem ist eine UN-Beobachtermission vor Ort. Eine Lösung des Konflikts war lange Zeit nicht in Sicht, aber der Westsahara-Konflikt ist einer der Konflikte, die US-Präsident Donald Trump vollmundig versprach, innerhalb kurzer Zeit zu lösen. Und durch eine Entscheidung im UN-Sicherheitsrat ist in dieser Woche tatsächlich Bewegung in den Konflikt gekommen. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Stefan Ehlert in Rabat. Herr Ehlert, der UN-Sicherheitsrat hat mehrheitlich für den Vorschlag der USA gestimmt, die Westsahara als teilautonomes Gebiet Marokkos anzuerkennen. Ist damit nun eine Befriedung des Konflikts zu erwarten?
Nun, der UN-Botschafter Mike Waltz der USA sagte ja, Frieden bis Ende des Jahres sei jetzt möglich. Also da ist man sehr optimistisch. Meiner Meinung nach hängt jetzt viel an Algerien, das sich sehr wütend geäußert hat nach dieser Entscheidung, während die Polisario selbst gesagt hat, man warte noch mal ab. Ich habe jetzt gerade eine aktuelle Reaktion auf France 24, eines in der Schweiz ansässigen Polisario-Vertreters, mitbekommen, der sagte, wir werden verhandeln. Aber man sei sehr enttäuscht. Also da, enttäuscht ist ja schon in diplomatischer Sprache hart, aber eben nicht sehr aggressiv. Man sei enttäuscht über diese Lösung, dass überhaupt die Autonomie jetzt als mögliche Lösung anerkannt wird von den Vereinten Nationen. Die Polisario hat aber auch schon im Vorfeld deutlich gemacht, dass die Resolution von gestern ja nicht automatisch bedeutet, dass sich Marokko mit seinem Autonomieplan durchgesetzt hat. Also das hängt dann eben tatsächlich noch von Verhandlungen ab. In der Resolution steht ja nur, dass es die möglichste, wahrscheinlich beste Lösung sein könnte. Also der Konjunktiv spielt eine Rolle, diplomatische Sprache lässt immer noch Wege offen. Aber ja, im Vergleich zu früheren Resolutionen und früheren Zeiten ist das für Marokko ein Durchmarsch. Es hat Jahrzehnte darauf hingearbeitet und eine echte Veränderung in Richtung einer Lösung. Mal sehen, wie dann die Verhandlungen ausgehen.
Ja, Sie sagen es. In Marokko wurde dann entsprechend die Entscheidung auch bejubelt. Schauen wir nochmal genauer auf Algerien. Das hatte an der Abstimmung gar nicht teilgenommen. Sie haben schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht können Sie noch ins Detail gehen. Wie fielen da die Reaktionen aus?
Ja, der Außenminister lehnte diese Entscheidung des UN-Sicherheitsrats ab und hat auch nochmal begründet, warum man nicht teilgenommen hat, weil unter anderem die Position der Polisario, die auch ein Papier eingereicht hatte, für die UN-Sicherheitsratssitzung gar nicht berücksichtigt worden sei. Allerdings soll dieses Papier auch relativ spät auf den Tisch gekommen sein und Algerien war in der Vergangenheit diplomatisch sehr viel passiver als Marokko. Für mich ist die große Frage, warum haben eigentlich Russland und China sich enthalten? Also Russland vor allem als ja Verbündeter Algeriens über lange Zeit im Kalten Krieg. Dieser ganze Konflikt ist ja letztlich auch ein Ergebnis des Kalten Krieges. Und da steht Algerien ein bisschen allein da. Die Frage ist jetzt, lässt Algerien möglicherweise auch die Polisario ein bisschen allein stehen, um nicht komplett isoliert zu sein in der Welt? Also der algerische Botschafter bei den Vereinten Nationen hatte gleich vor Ort Ablehnung signalisiert und ehrlich gesagt heftiger, als es der Polisario-Vertreter in der Schweiz heute getan hat. Also ich glaube, wir müssen jetzt ganz stark auf Algerien gucken, um herauszufinden, was in Zukunft möglich ist.
Und jetzt haben Sie gerade selber schon eine Frage aufgeworfen, die ich mir auch gestellt habe. Nämlich China und Russland, die haben sich enthalten. Haben Sie einen Erklärungsansatz?
Nicht wirklich. Es gibt Kollegen und Kolleginnen und es gibt auch Diplomaten, die vorher gemutmaßt haben, möglicherweise sei die Westsahara so eine Art Präzedenzfall. Und wenn man die marokkanische Hoheit über das Gebiet anerkenne nach so einer Annexion, könnte das als Präzedenzfall ausgelegt werden, siehe Krim, siehe Taiwan. Und vielleicht ist das ein Grund, warum sich beide enthalten, nach dem Motto, guck mal, wir haben das in der Westsahara zugelassen, dann könnt ihr doch auch in der Krim ein Auge zudrücken. Diese Gefahr sieht man schon, dass möglicherweise völkerrechtliche Standards ausgehöhlt werden. Marokko selber hat versprochen, dass das so nicht passiert, dass man das im Einklang mit internationalen Gesetzen machen will. Aber am Ende ist es ja Machtpolitik, es ist Realpolitik, die da durchgesetzt wird. Im Grunde ist ja festgeschrieben, dass die Saoris, die ursprüngliche Bevölkerung dieses Gebiets, vorher mal gefragt werden, was passieren soll. Das ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Das Selbstbestimmungsrecht der Saoris ist allerdings nicht angetastet worden in der Resolution. Also mir kommt das immer so vor wie dieser berühmte Würfel, den man nicht hinkriegt, oder der gordische Knoten. Das ist wirklich einer der kompliziertesten Konflikte, die mir in Afrika begegnet sind.
Schauen wir noch mal genauer auf die Rolle der USA. Die waren hier federführend bei diesem erneuten Anlauf für eine Lösung des Konflikts. Wie deuten Sie deren Motivation?
Ja, ich bin ja auch immer auf Leute angewiesen, die sich noch besser auskennen als ich oder überhaupt auskennen. Und dann fragt man mal rum und da kriegt man tatsächlich die Antwort Eitelkeit. Also Trump hat gern noch einen Frieden mehr in seiner Liste, um dann doch vielleicht mal für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen zu werden. Sagen manche durchaus ernstzunehmende Leute. Dann gibt es globalstrategische Gründe. Marokko ist ein enger Verbündeter der USA. Das einzige islamische Land, das die F-35 Kampfflugzeuge bekommt von den Vereinigten Staaten, also ein enger Verbündeter in der Region, spielt eine wichtige Rolle im Kampf gegen den Terror, spielt eine Rolle bei der Stabilisierung des Sahels. Also das wird mit berücksichtigt. Und das Dritte, das liegt auch auf der Hand, sind Geschäftsinteressen. Jetzt gibt es kein Öl in der Westsahara, aber Phosphat, das ist für die Düngemittelherstellung wichtig, und touristische Kapazitäten. Wir waren letztens in der Westsahara, da wurde mir gesagt, dass zwei amerikanische Hotelketten dort 5-Sterne-Hotels aufmachen werden. Also Geschäftsinteressen könnten es durchaus auch sein.
Über wen wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, sind die EU und die Europäer. Spielen die bei dieser Dynamik überhaupt eine Rolle und wenn ja, welche?
Ja, in diesem Fall, die Europäer sind natürlich wichtig, weil die Westsahara für Europa sehr wichtig ist. Da, wo wir langgefahren sind zwischen Dakhla und Layoun, gibt es Stellen, die sind irgendwie 150 Kilometer von Fuerteventura entfernt, also von den Kanarischen Inseln, von Europa. Und die Marokkaner haben dort praktisch alle paar hundert Meter, muss man sagen, einen Soldaten postiert, der aufpasst, dass keiner ins Boot steigt und rüberfährt. Also Migrationsbekämpfung, das ist ein Stichwort. Für Europa ist Marokko also sehr wichtig. Und auch deswegen haben viele europäische Länder, Frankreich, Großbritannien als Vetomächte der Vereinten Nationen, aber eben auch Spanien ist zu nennen, Portugal, Polen, haben zugestimmt der marokkanischen Autonomielösung. Aber so richtig im Steuerungsboot dieses Prozesses saßen die Europäer diesmal nicht, sondern das waren die Vereinigten Staaten. Und das liegt auch daran, dass die Europäer sich eben nicht einig sind. Es gibt eben auch Diplomaten und es gibt Länder, die eher Bauchschmerzen haben, dabei die Westsahara jetzt Marokko anzugliedern, ohne dass alle anderen völkerrechtlich vorgeschriebenen Prozeduren auch eingehalten wurden. Stichwort Referendum für die Sahauris. Insofern war Europa jetzt nicht federführend. Wenn aber dieser Konflikt wieder eskaliert, dann sind die USA als enger Partner Marokkos möglicherweise nicht mehr in der Situation, als Moderator da in Frage zu kommen. Ich glaube, dann wird Europa wieder eine sehr viel wichtigere Rolle spielen. Zum Beispiel Italien, das enge Beziehungen zu Algerien pflegt, weil man energiepolitisch auf die angewiesen ist.
Sagt unser Korrespondent Stefan Ehlert in Rabat. Wir haben über den Westsahara-Konflikt gesprochen und die Entscheidung im UN-Sicherheitsrat, die Westsahara als teilautonomes Gebiet Marokkos anzuerkennen. Vielen Dank. Als Aufstand der Generation Z wurde der Putsch in Madagaskar teilweise betitelt. Wochenlang waren junge Menschen in dem Inselstaat vor der afrikanischen Südostküste auf die Straßen gegangen. Sie protestierten gegen den Präsidenten, für bessere Bildung und gegen die Misswirtschaft im Land. Vor rund 2 Wochen putschte dann das Militär und der langjährige Präsident floh außer Landes. An seiner Stelle hat das Militär nun einen Oberst eingesetzt, der eine Übergangsregierung ernannt hat. Hat die junge Protestbewegung ihre Ziele also erreicht? Dieser Frage ist Stefan Überbach nachgegangen.
Die Massendemonstrationen sind erstmal vorbei, aber von Alltag oder Normalität kann in der madagassischen Hauptstadt Antananarivo und anderswo im Land nach wie vor keine Rede sein. Die Lage bleibt weiterhin angespannt, sagt Martin Ewi vom Institut für Sicherheitsstudien in einem Interview mit dem ARD-Studio für das südliche Afrika.
The situation is still tense, but
Es ist zwar ruhiger geworden, aber auf den Straßen Madagaskars spürt man weiterhin viel Unzufriedenheit. Die Menschen erwarten, dass es konkrete Maßnahmen gibt, um ihren Forderungen gerecht zu werden. Vor allem die Protestbewegung, die den Sturz des bisherigen Präsidenten André Rajoelina maßgeblich herbeigeführt hatte, verfolgt die ersten Entscheidungen des neuen Staatschefs Michel Randrianirina mit großer Aufmerksamkeit. Schließlich hatte sich der Putschistenführer bei der jungen Generation ausdrücklich bedankt und zugesagt, ihre Forderungen zu respektieren. Elliot Randria Mandrato, ein Vertreter der sogenannten Gen Z, ist auch deshalb zuversichtlich. Er sagte der Nachrichtenagentur AP, wie ich die Zukunft des Landes mit dem neuen Präsidenten sehe, ehrlich gesagt ist es im Moment eher positiv, gemessen an der ersten Rede, die er gehalten hat. Es war eine Rede der Offenheit, eine Rede in Richtung eines neuen Systems und dass es mehr Austausch mit der Jugend geben soll. Ich denke, wir können jetzt anfangen, gute Dinge aufzubauen. Staatschef Randrianirina hat inzwischen eine Übergangsregierung eingesetzt, die spätestens in 2 Jahren demokratische Neuwahlen organisieren soll. Als Prioritäten nennt der ehemalige Armeekommandeur die Stabilisierung der Strom- und Wasserversorgung sowie die Bereiche Gesundheit und Bildung. Strategische Sektoren wie die Landwirtschaft, die Vanillebranche und der Tourismus müssten wiederbelebt werden, um die Konjunktur anzukurbeln. Außerdem ruft der Präsident das neue Kabinett mit seinen insgesamt 29 Ministerinnen und Ministern zu Transparenz und einem engagierten Kampf gegen die Korruption auf. Die Regierung habe schließlich dem Gemeinwohl zu dienen. Um eine solide und verantwortungsvolle Verwaltung der öffentlichen Finanzen sicherzustellen, verpflichten wir uns zu einer Politik der haushaltspolitischen Disziplin. Öffentliche Ausgaben werden konsequent auf die lebenswichtigen Bedürfnisse der Bevölkerung konzentriert. Es ist an der Zeit, jeder Form der Verschwendung entschieden entgegenzutreten. Der neu eingesetzten Übergangsregierung gibt Randrianirina 2 Monate Zeit, um ihre Effizienz unter Beweis zu stellen. Falls die Ergebnisse dann nicht ausreichen sollten, sei eine Kabinettsumbildung unvermeidlich. Aber noch ist vom neuen politischen Wind nicht viel zu spüren, sagt die Studentin und Gen-Z-Aktivistin Donna Falia.
Unsere Forderungen wurden nicht erfüllt, denn wir haben immer noch keinen Strom. Auch Wasser ist weiterhin nicht verfügbar. Aber ich freue mich, dass zumindest einigen Forderungen der Bevölkerung entsprochen wurde. Doch bei uns hat sich nichts verändert.
Der neue Ministerpräsident des Landes, Herin Salama Rajaonarivelo, war zuletzt Vorstand einer großen madagassischen Bank und Chef des Arbeitgeberverbandes. Er gilt als technisch versiert und international gut vernetzt. Um die Staatsfinanzen soll sich ein Wirtschaftswissenschaftler kümmern. In die Regierung wurden neben 4 Militärs vor allem Zivilisten berufen, darunter mehrere Kritiker des gestürzten Präsidenten Rajoelina. Viele altbekannte Gesichter sind dabei, was bei der Protestbewegung, die sich für einen umfassenden Neuanfang stark gemacht hatte, nicht sonderlich gut ankommt. Pfarrer Soa Rakoto Manana stellt schon neue Demonstrationen in Aussicht.
Die Jugend hat angekündigt, dass sie wieder protestieren will, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden. So ist es nun mal. Jetzt liegt es am neuen Staatschef, darüber nachzudenken.
Dem gestürzten Präsidenten André Rajoelina hat die neue Regierung inzwischen die Staatsbürgerschaft entzogen. Zur Begründung hieß es, der 51-Jährige habe seit einiger Zeit auch einen französischen Pass und das sei mit der madagassischen Verfassung nicht vereinbar. Zuletzt hatten sich einige Unterstützer Rajoelinas in der Hauptstadt Antananarivo versammelt, um ganz in Weiß gekleidet gegen die Machtübernahme durch das Militär zu protestieren, die ihrer Ansicht nach ein Staatsstreich war. Die Mehrheit im Land allerdings scheint dem Ex-Präsidenten, der sich schon vor Wochen ins Ausland abgesetzt hat, keine Träne nachzuweinen. Madagaskar-Experte Martin Ewi vom Institut für Sicherheitsstudien geht davon aus, dass die Armeeführung, wie angekündigt, schon bald die Weichen für einen geordneten Übergang stellt. Ich erwarte, dass es zu Neuwahlen kommt und ein neuer politischer Führer gewählt wird. Vielleicht kein völlig neues Gesicht, aber jemand, dem die Bevölkerung mehr Vertrauen entgegenbringt. Es gibt erste Anzeichen für eine Öffnung. Zum Beispiel haben einige Unternehmen, die unter dem alten Regime geschlossen wurden, ihren Betrieb wieder aufgenommen. Das schafft neue Chancen, stärkt das Vertrauen in das System und könnte den jungen Menschen zeigen, dass ihr Einsatz nicht umsonst war.
Der Beitrag von Stefan Überbach über die Perspektiven in Madagaskar nach den Protesten und dem Militärputsch vor rund 2 Wochen. Wasser ist mit das kostbarste Gut auf der Erde. In Zeiten des Klimawandels, Dürren und zunehmenden Konflikten rund um Wasser muss sich unter anderem die Landwirtschaft etwas einfallen lassen, wie sie mit weniger Wasser auskommt. Das weiß man auch in Vietnam. Im Mekong-Delta im Süden des Landes sorgen unter anderem riesige Staudämme dafür, dass in Vietnam weniger Wasser zur Verfügung steht. Die Folgen des Klimawandels in Form von zunehmender Trockenheit und dem Anstieg des Meeresspiegels kommen dazu noch erschwerend hinzu. Es braucht also findige Lösungen, um die Landwirtschaft resilienter zu machen. Florian Barth hat eine Unternehmerin getroffen, die eine solche Lösung gefunden zu haben scheint.
Mit dem leise surrenden Elektroroller fährt Chalti durchs Mekong-Delta. Schon das ist ungewöhnlich. Und auch sonst macht Chalti vieles anders. Sie stoppt an einer Kokospalme. Die sieht auf den ersten Blick so aus wie seit Jahrzehnten auf dieser Plantage. Doch mittlerweile haben Staudammbau und Klimawandel ihre Spuren an den Früchten hinterlassen, sagt die 36-Jährige.
Hier sieht man, dass diese Kokospalme von Salzwasserintrusion betroffen ist. Alle Kokosnüsse sind klein. Und wenn man genauer hinschaut, innen sind sie völlig ausgetrocknet. Es gibt kein Kokoswasser mehr. Für einen Experten oder einen Käufer ist klar, bei diesen Kokosnüssen lohnt sich die Ernte nicht.
Das Problem haben fast alle hier im Mekong-Delta. Auf einer Fläche so groß wie die Schweiz leben 17 Millionen Menschen, vor allem von der Landwirtschaft. Reis, Obst und eben Kokosnüsse. Der Megastrom lieferte immer zuverlässig gutes Wasser. Doch jetzt kommt alles zusammen. Auf der Farm der Eltern ging es nur noch bergab. So kann es nicht weitergehen, dachte sich Chalti.
Meine Eltern haben mir total leid getan. Ich bin in die Stadt gezogen, nach Ho Chi Minh City, um Lebensmitteltechnologie zu studieren. Da ist mein Plan gereift, wie ich uns und den Bauern in meiner Heimat helfen kann, wie wir das Geschäft wieder ankurbeln können.
Ihre Idee, sie stellt die Kokosfarm auf die Produktion von Kokosblütennektar um. Denn dafür reicht es auch mit miesen Umweltbedingungen noch. Die Methode ist mehr als 100 Jahre alt, war aber lange vergessen. Jetzt zapfen Arbeiter wie Thach Sarai hier täglich literweise Nektar ab. Ich klopfe erstmal vorsichtig auf die Blüte. Dabei muss ich genau auf den Klang achten. Nicht zu fest und auch nicht zu leicht. Es kommt auf die richtige Intensität an. Danach schneide ich die alte Schicht der Blüte ab, damit neuer Nektar fließen kann. Eine lange Plastikflasche fängt den Saft dann auf. Riskant bei dem Projekt, ist die Kokosfarm einmal auf Nektar umgestellt, gibt es kein Zurück mehr. Chalti musste ihre Eltern also erstmal überzeugen. Ihr Vater hat sie machen lassen. Eine gute Entscheidung, wie er heute findet. Ich freue mich einfach, auch für meine Tochter. Es war so schwer für sie, dieses Geschäft aufzubauen. So viele Herausforderungen. Und als Vater bin ich einfach nur stolz und glücklich. Von Chal Tis Erfolg profitieren jetzt auch die Nachbarn in der Gegend, so wie Se San. Mit ihm und 50 anderen Bauern hat Chal Tis langfristige Verträge geschlossen. Sie haben ebenfalls umgeschult auf Nektarproduktion und profitieren doppelt vom neuen Know-how und vom besseren Einkommen. Vorher habe ich nur Reis angebaut, aber damit konnte ich kaum noch was verdienen. Der Kokosnektar ist viel lukrativer. Unser Einkommen ist gestiegen, unser Lebensstandard hat sich verbessert. Früher habe ich in einer Art Zelt gelebt, jetzt baue ich mein eigenes Haus. Und ich kann sogar noch Geld zurücklegen, um meine Kinder zur Schule zu schicken. Im sozialistisch regierten Vietnam boomt die Wirtschaft, fast 8% Wachstum. Davon profitieren alle Schichten. Auch den Menschen im Mekong-Delta geht es stetig besser. Aber weil hier fast alle von der Landwirtschaft leben, sind die Klimarisiken deutlich krasser. Jeden Morgen bringen Se San und die anderen Bauern aus der Kooperative den Nektar literweise zur Produktionshalle von Chal Tis. Die macht daraus Kokosblütenzucker. Der ist fast genauso süß wie Rohrzucker, lässt sich aber besser verkaufen. Denn viele Verbraucher finden, Kokos klingt natürlicher und gesünder. Sie exportiert mittlerweile nach Europa, Japan, in die USA. Vielleicht sogar bald nach China, hofft sie. Das Unternehmen wächst immer schneller. Auch das EU-Ökosiegel ist ein Verkaufsargument. Chal Tis ist zuversichtlich und will anderen Menschen Mut machen, dass es trotz der Rückschläge wieder aufwärts gehen kann.
Wir müssen uns der Realität stellen. Der Klimawandel hat sich in den letzten Jahren verschärft. Auch das Ausmaß der Salzwasserintrusion ist gestiegen. Aber ich glaube an die nächste Generation. Ich hoffe, wir bekommen die Möglichkeit zu lernen, wie man dem Klimawandel begegnet und wie landwirtschaftliche Technologien funktionieren, damit wir neue Wege finden, uns an diese Veränderungen anzupassen.
Die Menschen im Mekong-Delta müssen sich entscheiden, ob sie sich anpassen oder wegziehen und was ganz anderes machen. Chal Tis hat den mühsameren Weg gewählt, bislang mit Erfolg.
Die Reportage aus dem Mekong-Delta in Vietnam über Landwirte, die auf Kokosblütennektar umsatteln, um auf die veränderten Umweltbedingungen zu reagieren. Riesiges Ölvorkommen wird gefunden. Darin sehen manche die Chance auf großen Reichtum und andere die Gefahr der Zerstörung von Lebensgrundlagen. Eigentlich stehen die Zeichen weltweit auf der Abkehr von den fossilen Energien, auch wenn sich die Weltgemeinschaft noch uneinig über die Details ist. Guyana im Norden Südamerikas könnte deshalb auch einer der letzten großen Ölstaaten werden. Vor 10 Jahren wurde eines der größten Vorkommnisse der Welt vor der Küste gefunden. Das lange Zeit zweitärmste Land Südamerikas steht deshalb an einem Wendepunkt. Guyanas Wirtschaft wächst derzeit so schnell wie nirgendwo sonst. Die Sorge vor der zunehmenden Umweltzerstörung ist aber groß. Und über allem steht die Frage, wer profitiert am Ende tatsächlich vom Öl? Jenny Barke mit Eindrücken aus Guyana.
Auf einem Boot vor der Küste von Guyanas Hauptstadt Georgetown. Umweltaktivistin Shalina Nagir blickt sich um. Kräne, soweit das Auge blicken kann. Die neue Skyline hier hat sich rasant gewandelt. Hotelhochburgen, riesige Tanker, Container.
All the mangroves that were destroyed.
Überall hier am Ufer waren Mangrovenwälder. Sie sind eigentlich gesetzlich geschützt, denn sie haben eine Menge CO2 gebunden.
Also store a lot of carbon.
Und sie haben vor Überschwemmungen geschützt. Fast die gesamte Küste Guyanas liegt unterhalb des Meeresspiegels. 90% der Bevölkerung leben hier. Bis 2030 soll ein Großteil komplett unter Wasser stehen. Hier, auf wenigen Quadratmetern Boot, zeigt sich, wie unterschiedlich das Öl gesehen wird, das der US-Konzern Exxon entdeckt hat. Für Bootsführer Danny Rem, wie für viele Guyaner, ein Versprechen auf eine Zukunft in Wohlstand.
Das Öl ist wirklich gut für unser Land, sehr, sehr gut. Wir haben diese Ressourcen und wir können sie fördern. Das schafft nur Exxon.
Guyana erlebt eine unglaubliche Verwandlung. Von einem der ärmsten Karibikstaaten zum neuen Dorado der fossilen Energie. Mindestens 11 Milliarden Barrel Öl, laut Exxon mindestens 750 Milliarden US-Dollar schlummern am Meeresgrund. Kemraj Pasram, Regierungsvertreter und Direktor der Agentur für Umweltschutz, ist begeistert.
Mit den Ölinvestitionen haben wir unsere Wirtschaft vorangebracht, die Infrastruktur, Bildung und das Leben der Guyaner verbessert. Es ist eine gewaltige Entwicklung.
Die Regierung hat unter anderem die Universitätskosten übernommen. Studieren ist seit Anfang des Jahres kostenlos. Fraglich ist, ob die kostenlose Universität etwas an der aktuellen Arbeitssituation ändert. Laut US-Außenministerium haben vergangenes Jahr 89% der Hochschulabsolventen Guyana verlassen. 2 von 5 Guyanern leben im Ausland, während vor allem Einwanderer ins Land kommen. Wirtschaftsexperte Christopher Rahm analysiert:
Das Paradoxe ist doch, dass die Menschen immer noch gehen, wenn sie die Möglichkeiten haben. Der Ölboom kam so schnell, dass er unsere Wirtschaft, unsere Kapazitäten übersteigt.
Das schnellste Wirtschaftswachstum der Welt. Es zieht internationale Investoren an. Den Demerara-Fluss überspannt eine neu eröffnete Brücke. Ingenieursmeisterleistung aus China. China profitiert direkt vom Ölboom, kooperiert offshore mit Exxon. Doch die Hälfte der 800.000 Einwohner Guyanas lebt weiter in Armut.
Ich würde persönlich sagen, ich habe bisher nicht vom Öl profitiert. Das Geld zirkuliert nur oben, nie bei uns unten an der Basis.
Sagt Marktfrau Roshana Dixon. Vom Ölboom ist in Georgetown, außer auf den Baustellen, kaum etwas zu sehen. Viele ungepflasterte Straßen, versumpft, die einst prächtigen britischen Kolonialhäuschen modrig, Kühe grasen am Wegesrand, Menschen kampieren zwischen Müllbergen. Der Widerspruch zwischen fossilem Reichtum und sozialer Notlage, für Wirtschaftsexperte Rahm ein Symptom der sogenannten Dutch Disease, der holländischen Krankheit.
Dutch Disease bedeutet einfach, dass die Ressourcen dorthin fließen, wo das Geld ist.
Zum Ölsektor im Fall Guyanas. Das Personal fehlt dann in der traditionellen Landwirtschaft, Produkte verteuern sich. Gleichzeitig fließen durch die Exporte viele US-Dollar ins Land, die die eigene Währung, den Guyana-Dollar, aufwerten. Die Preise steigen.
Für mich gibt es keinen guten Ölstaat. Egal, wo du hinschaust, es sind schlimmste Formen der Ausbeutung, Umweltzerstörung, Korruption.
Kritisiert Aktivistin Nagia. Guyana, es könnte ein neues Norwegen werden, investiert es in den Sozialstaat. Oder ein zweites Venezuela, wo der Reichtum zur Instabilität geführt hat. Oder ein weiteres Nigeria, das unter extremer Umweltzerstörung leidet. Unterwegs ins Hinterland. Ein Begriff aus der niederländischen Kolonialzeit, den Guyana bis heute verwenden. Das Hinterland ist alles, was hinter der Küste liegt. Savanne, Berge, Regenwald. Nur 10% der Bevölkerung leben hier. 6 der 9 indigenen Gruppen, die lokal als Amerindiens bezeichnet werden.
Forest is life.
Der Wald ist Leben. Wir hängen von ihm ab. Guyana kann heiß wie eine Sauna sein, aber dank des Waldes ist es angenehm.
It means a lot to us.
Sagt Octavius Hendricks. Er ist indigener Ranger in einer Protected Area. 8% der Waldfläche Guyanas sind geschützt. Denn der Wald ist bereits vor dem Ölboom bedroht gewesen. Unter dem dichten Blätterdach liegen Schätze wie Gold, Eisen und Uran verborgen. Neben chinesischen fördern auch kanadische Unternehmen Gold. Und zahlreiche illegale Goldschürfer. Das eingesetzte Quecksilber und andere Chemikalien schaden Umwelt und Menschen. Hier im Schutzgebiet Kanuku Mountains ist der Goldabbau verboten. Hendricks springt aus einem Boot, klettert einen steilen Flusshang nach oben.
Wir beobachten die Otterpopulation. Sie leben vom Fisch. Die Bestände würden durch den Goldabbau zurückgehen und damit die Otter verschwinden. Sie sind für uns also der wichtigste Indikator.
Der Otter als eine Art Polizist der Biodiversität. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. In anderen Ländern Lateinamerikas, Brasilien, Peru, Kolumbien, sind dem Gold bereits riesige Waldflächen geopfert worden. Die Amerindiens wollen im Einklang mit der Natur bleiben, trotz Gold- und Ölvorkommen. Octavius sieht den Ölreichtum kritisch.
Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich hoffe nur, dass das Öl so gewonnen wird, dass es keine großen Auswirkungen auf die Umwelt hat.
Ob das machbar ist, muss sich beweisen. Guyana ist gespalten. Kritiker fürchten, dass die Regierung schlechte Verträge mit Exxon ausgehandelt habe, diese im Falle einer Ölkatastrophe nicht vollständig dafür aufkommen würden. Sie sorgen sich vor der Ölverseuchung, dem Abstieg, der Korruption. Andere hegen vor allem die Hoffnung auf sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt. Guyana steht am Anfang einer Entwicklung, die über Generationen wirken wird.
Die Reportage von Jenny Barke aus Guyana, das sich vom einstigen Naturparadies zum Ölgiganten wandelt. Und das war unser Auslandsmagazin. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke fürs Interesse.